Über Fehler offen zu sprechen fällt weder leicht, noch macht es sonderlich viel Spaß. Und doch, so ist unsere Erfahrung, eröffnet eine echte Fehlerkultur den Weg für mehr Akzeptanz, mehr psychologische Sicherheit und organisationaler Resilienz. Wie das gelingen kann, darum geht es in dieser Folge.
Wenn heute schon Morgen wäre.
Wenn heute schon Morgen wäre, Fehlerkultur, aber dann bitte richtig. Anna, was ist denn das für ein Titel? Jetzt geben wir schon vor, was richtig und falsch ist im Rahmen von Fehlerkultur. So weit ist es mit uns gekommen.
Ja, und dabei sind wir doch immer diejenigen, die sagen, nicht werten, sondern akzeptieren und stehen lassen. Und trotzdem haben uns, würde ich sagen, auch die heutigen Erfahrungen aus dem Workshop ein bisschen dazu verleitet, diese Folge so zu nennen.
Ich gehe völlig mit. So, und was richtig und falsch in diesem Kontext für uns bedeutet, ist, glaube ich, eher auch eine Haltungsfrage. Und ich glaube, die drehen wir in dieser Folge von vorne nach hinten und wahrscheinlich mal wieder zurück. Aber gut, was tun wir und wo sind wir gerade? Wir sitzen hier, du hast es eben schon gesagt, in einem Workshop-Raum. Wir nehmen eine spontane Folge auf zum Thema Fehlerkultur, also ehrlicherweise dem, was wir heute tun, weil wir heute aufnehmen wollten, hatten einen Interviewgast und ja, es sind Dinge dazwischen gekommen, sodass wir beide jetzt hier sitzen. Grüße gehen raus und ja, damit machen wir eigentlich unser Thema, was wir heute den ganzen Tag schon bearbeitet haben, auch zu unserer Podcast-Folge und versprechen einfach schon mal, es wird nicht langweilig. Wir haben gleichzeitig gesagt, wir verändern so ein paar Themen, ein paar Dinge und blicken einfach viel mehr auf Herausforderungen und Tools, um diese Herausforderungen konstruktiv, ja, diesen Herausforderungen konstruktiv begegnen zu können. Und dazu gehört auch, dass wir, jetzt quatschen wir schon wieder relativ lange, aber dass wir einfach zügiger einchecken wollen in unsere Folgen und damit einfach den Check-in in die Richtung drehen, unser Thema der Folge mit einem Blick auf morgen. Also Anna, wenn heute schon morgen wäre, Fehlerkultur, was bräuchte es?
Es bräuchte eine größere Akzeptanz für das Thema. Es bräuchte ein Verständnis der Wichtigkeit dieses Themas. Und jetzt gehe ich mal ganz weit und werde idealistisch. Es braucht sogar eine Freude auf dieses Thema und den Umgang damit. Für mich. Wie ist es bei dir? Ich werfe den Ball des neuen Check-ins zurück.
Danke, es war zu erwarten. Ich glaube, ich antworte erstmal mit einem defizitären Blick. Und ich glaube, ich möchte nie wieder Plakate sehen, auf denen steht, wir gehen konstruktiv mit Fehlern um. Ohne, dass ich erlebe, überhaupt irgendwo das Gefühl habe, dass diese Haltung irgendwo gelebt wird, sondern dass es eine Plattitüde an der Wand ist. Das macht mir Schmerzen und ja, macht mich ehrlicherweise auch traurig, weil Fehlerkultur kann ich nicht verordnen. Es ist ein gelebter Prozess und ehrlicherweise, genau, damit können wir einsteigen.
Mhm. Wie gehst du denn mit Fehlern um?
Mit meinen?
Mhm. Oh. Naja, wir reden hier groß über Fehlerkultur und wie macht man es richtig, wenn dir ein Fehler passiert. Und mein Gott, Fehler passieren, wir sind alle nur Menschen im besten Sinne. Wie geht's dir damit und wie gehst du damit um?
Also ehrlicherweise ist es so, der Fehler im ersten Moment tut weh, macht ein ungutes Gefühl, macht etwas auf, was ich gerne nicht getan hätte im ersten Moment. Dann ist der Kontext, in dem er passiert ist, meistens, wenn ich sozusagen über meine Hürde drüber weg bin, dass er da ist und ich in der Akzeptanz bin dazu, ist das Erste, was ich sage, Entschuldigung. Und dann ist das Zweite, was ich tue, was kann ich für die Zukunft daraus lernen? Und beschäftige mich dann sehr, sehr konsequent nicht mehr mit der Warum-Frage. Also warum ist dieser Fehler passiert? Das heißt, ich versuche mich nicht zu rechtfertigen und ich versuche die Situation, in der mir dieser Fehler passiert ist, nicht mehr zu rechtfertigen, sondern versuche dann zu sagen, was ist das Learning für die Zukunft? Und ja, versuch's dann konstruktiv positiv zu betrachten. Aber tatsächlich ist es auch so, auch wenn wir viel über Fehler sprechen und immer sagen, offen ansprechen, im ersten Moment tut es halt weh. Wenn ich jetzt die Fahre zurückspiele, ist es langweilig, aber trotzdem ist es auch, weiß ich, dass du da auch eine Haltung zu hast und ich glaube, es macht total Sinn, auch die nochmal zu öffnen.
Ich bin da völlig bei dir. Also Fehler, wir haben es ja so hochtrabend im Intro formuliert, Fehler machen keinen Spaß. So, auf Fehler ist man nicht stolz, bin ich nicht stolz und Fehler bringen mich noch lange zum Nachdenken. Also wo du sagst, da kann ich dann relativ schnell und gut in die Akzeptanz kommen und einen Haken dran machen, bin ich vom Charakter her eher so, dass ich wirklich nochmal eine Schleife drehe und nochmal eine Schleife drehe und hätte Fahrradkette aufmache, was natürlich nichts bringt. Also rational weiß ich das. Ja, die Situation ist gelaufen, der Fehler ist passiert und dieses hätte noch im Nachgang, was wäre wenn, damit beschäftige ich ja primär mich, meine inneren Antreiber, meine inneren Glaubenssätze und. Die Situation selbst, der Zug ist schon längst abgefahren und ich werde da immer besser, auch schneller in die Akzeptanz zu kommen und trotzdem bleibt dieses mulmige Gefühl am Anfang, das auch schwer ist, in die Transparenz zu bringen. Also das, was wir jetzt machen, könnt ihr euch auf einer Metaebene schon so vorstellen, das bedeutet auch in unseren Augen eine gute und gesunde Fehlerkultur, nämlich einmal aufzumachen, drüber zu sprechen, wie geht's dir denn damit? Und was brauchst du, um mit diesem Gefühl gut umzugehen? Was brauchst du aber auch, um Richtung Lösung da rauszukommen?
Wie sieht denn das konkret aus bei dir, Anna? Also wenn du jetzt sagst, du gehst in diese Schleifen und sagst dann im gleichen Atemzug, du musst drüber sprechen, wir müssen drüber sprechen und du bist in deiner Individualschleife und es geht um deinen Fehler oder es geht um Fehler im Team, ist eigentlich relativ egal und du gehst in diese Schleife, also irgendein ungutes Gefühl ist es, was dich in diese Schleife bringt und sagst dann gleichzeitig, du musst drüber sprechen. Wie geht denn das? Also wie kommst du in diese Besprechbarkeit? Ist es etwas, was du mittlerweile, weil du sagst, es wird besser, aktiv einforderst, also Menschen hast, mit denen du darüber sprechen kannst? Oder machst du Räume auf, in denen du sagst, so, wir müssen gemeinsam darüber sprechen? Oder willst du darauf angesprochen werden? Ist es so?
Will ich darauf angesprochen werden? Nein, das ist es bei mir nicht. Habe ich Vertrauenspersonen, mit denen ich weiß, darüber sprechen zu können? Ja. Und diese Sicherheit führt in Konsequenz bei mir zu einer Offenheit. Also zu wissen, da gibt es jemanden, da kann ich anrufen, da kann ich auf der Matte stehen und da kann ich sagen, du, hör mir einfach bitte zu, mir ist Folgendes passiert oder so und so ist die Situation. Und schon das macht es dann für mich auch leichter in dem Moment. Und andersrum, die Situation hattest du ja auch aufgeführt, bin ich auch in je nach Kontext so, dass ich aktiv einfordere, darüber zu sprechen. Oder ganz klar eben formuliere, hör zu, das ist die Situation aus meiner Sicht, wir müssen darüber sprechen. Wer muss an den Tisch, wer muss in den Call und dann let's do it. Und es war ein Prozess. Also das ist jetzt nicht was, wo ich so das Buch aufgeschlagen habe, Umgang mit Fehler für Dummies 1:1, so macht man es richtig, sondern das sind Erfahrungen, die ich gesammelt habe und die ich immer noch sammle. Also es gleicht ja selten ein Fehler dem anderen und auch selten der Umgang damit dem anderen. Wie gesagt, je nachdem, in welchem Kontext du unterwegs bist, welche Personen da eine Rolle spielen, welche Emotionen eine Rolle spielen. Und dann war es für mich bisher immer ein Ausprobieren.
Also damit sagst du ja auch im Ergebnis, es gibt kein Patentrezept, es gibt eine Weiterentwicklung und es gibt wahrscheinlich dann einfach auch Mechanismen, die dich mehr in Sicherheit bringen, von denen du ja übers Ausprobieren immer mehr herausfindest, dass dir das hilft. Aber wenn wir jetzt die Ebene noch mal so ein bisschen höher spannen und wir sind ja nämlich die Einzigen, die sich mit Fehlern beschäftigen und wir müssen es ja auch, wir können es ja auch mal auch ein bisschen trennen. Also es ist ja auch die Frage, ist es ein Individualfehler? Ist es ein Fehler sozusagen in einem Gruppenkontext? Ist es möglicherweise ein Fehler in einem Arbeitskontext? Ist es ein Fehler, der in Zusammenarbeit, in Teamkonstellationen im Arbeitskontext passiert? Und da dann dahin geguckt, gibt es nun ganz offensichtlich viele Menschen, die sich damit beschäftigen. Wir gehen eigentlich immer auf Amy Edmondson ein, im Rahmen sozusagen der psychologischen Sicherheit auf den Fehler zu gucken und dort dann auch eine Verortung vorzunehmen. So, wahrscheinlich macht es Sinn, wir gehen einmal kurz in Erklärung irgendwie dieses Modells, was ist der Hintergrund, um dann daran nochmal zu beleuchten, was macht es eigentlich, was heißt denn das eigentlich konstruktive Fehlerkultur?
Mhm. Eigentlich ist es ja dein Steckenpferd.
Also du wirfst diesen Ball gerade ganz elegant wieder zurück.
Ganz, ganz elegant, wie beim Volleyball zurückgeschmettert. Ich kann ja mal anfangen und einsteigen und du ergänzt dann. Dann ist es ein geschmeidigeres Rüberschmeißen. Es geht in dem Modell letztlich um die Frage, wann fühle ich mich gut und sicher? Welcher Rahmen muss geschaffen werden, damit ich in einer Komfortzone bin, in der ich auch bereit bin, über gewisse Dinge zu sprechen, in der ich offen bin und natürlich, jetzt sind wir wieder beim Thema Fehler, auch kritische Dinge anzusprechen, da drauf zu schauen und zu einer Lösung zu finden, in der ich in der Lage bin, zu reflektieren, mich selbst, das Miteinander und den Blick nach vorne und auf die Lösung zu werfen. Ganz hohe Flugebene. Mhm. Jetzt werfe ich rüber und du darfst verfeinern.
Ja, danke. Aber diese Komfortzone, die du ansprichst, also man stelle sich zwei Achsen vor. Man stelle sich eine Y-Achse vor, also die senkrechte, um die individuelle Sicherheit, also wie sicher fühle ich mich in diesem Moment. Und auf der X-Achse sind die Anforderungen, die an mich gestellt werden, auch in bestimmten Situationen. Da geht auch Druck mit rein. Also es ist so ein bisschen die Anforderungsachse und beides nimmt zu nach oben. Also die Sicherheit nimmt zu und die Anforderungen nehmen zu in die Waagerechte. Und bin ich also maximal sicher und habe ich wenig Anforderungsdruck, dann ist da genau diese Komfortzone. Das heißt also, ich habe Situationen in diesem Kontext schon häufig angesprochen. Lassen wir uns einfach bei dem Beispiel bleiben. Und ich weiß, habe eine Sicherheit, dass da nichts Schlimmes passieren wird. Und dass die Menschen, wo ich dann dieses Thema anspreche, möglicherweise auch meinen Fehler, aber auch den Fehler innerhalb der Gruppe, den ich gesehen habe, dass nichts Schlimmes passiert. Ich bin sicher und habe das schon mehrfach ausprobiert. Wenn ich dann also weitergehe, der Anforderungsdruck nimmt aber zu und der Anforderungsdruck in dem Moment könnte zunehmen. Ich habe also einen Fehler oder ich habe eine neue Person im Team und ich habe noch niemals einen Fehler angesprochen. Dann habe ich keine Vorerfahrung und ich spreche etwas an, dann kann es mir passieren, dass ich eine Reaktion bekomme, die ich nicht erwartet habe. Also plötzlich werde ich angegangen dafür, dass ich das so angesprochen habe. Und in dem Moment fällt meine Sicherheit. Ich bin also in einem Bereich, wo ich etwas Neues ausprobiere und dort passiert mir etwas, was meine Sicherheit ja, minimiert oder fallen lässt. Und in dem Moment falle ich in die Panikzone. Das heißt also, meine Sicherheit nimmt schlagartig nach oder lässt schlagartig nach und ich versuche Sicherheit irgendwie wieder zu gewinnen, versuche irgendwie mir Ankerpunkte zu setzen. Aber ehrlicherweise bin ich in dieser Phase mit dem Überleben beschäftigt. Ich bin also nur noch damit beschäftigt, oh shit, wie komme ich denn da jetzt wieder raus aus der Situation? Blöde ist, wenn wir da hingucken, in der Panikzone lässt die Reflexionsfähigkeit nach und ich kann hinterher nichts mehr daraus lernen, sondern ich habe eigentlich nur überlebt. Und deswegen ist die Panikzone gerade im Rahmen von Fehlerkultur eine wahnsinnig ungute, weil wenn es mir gelingt, diesen Fehler dann auch in Anerkennung zu bringen, weiß ich häufig gar nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Und bin zwar raus aus der Situation, habe aber nichts daraus gelernt. Mhm. Und je mehr Druck ich habe, desto schlechter wird das. Das heißt also, die Panikzone ist keine gute Zone, um eine gute Fehlerkultur zu etablieren. Und dann sind wir wieder zu viel Neues, was wir irgendwann auch schon formuliert haben, führt dazu, dass wir in dem Moment nicht mehr aufnahmefähig sind, auch für gute Ratschläge, für weitere Kritik, weitere Fehler schon gar nicht. Und wenn wir in der Situation sind und versuchen, dann die Anforderungen zurückzufahren, alleine, ohne dass wir mehr Sicherheit aufbauen können, kommt die vierte Zone im Modell, es kommt die Apathiezone. Und diese Apathiezone würde in dem Kontext bedeuten, ich kann ja machen, was ich will, ich mache es ja eh nicht richtig, ich wäre sowieso falsch verstanden. Und damit bin ich in so einer, ja, ich nenne es einfach mal Scheiß-Egal-Haltung, die wahnsinnig ungut ist. Und das sind die vier Quadranten in dem Modell von Amy Edmondson in Bezug auf psychologische Sicherheit. Vielleicht einfach auch der Satz dahinter. Er hat geforscht dazu in intensivmedizinischen Teams, wollte im Ursprung nachweisen, dass möglichst wenig Fehler passieren sollten in dem Kontext und dass die Teams daraus sozusagen qualitativ hochwertiger werden. Sie hat allerdings festgestellt, dass die Teams, die qualitativ am hochwertigsten arbeiten, die meisten Fehler machen. Warum ist es im Ergebnis so? Sie können offen über ihre Fehler sprechen. Sie werden also im ersten Schritt über viel mehr Fehler sprechen, weil sie wissen, es ist in ihrem Raum möglich, darüber zu sprechen. Es findet kein Bashing statt. Und das Zweite ist, diese Fehler werden durch das Ansprechen konstruktiv bearbeitet und dadurch erhöht sich die Qualität der Arbeit. Und damit sind wir ganz klar in dem Punkt, es ist eine Haltungsfrage. Wie gehen wir gerade in Teams, in Gruppen damit um, Fehler konstruktiv für uns zu nutzen und sie eben nicht nur an die Wand zu schreiben, zu sagen, wir gehen damit konstruktiv um, sondern was ist der Prozess dahinter? Und diesen Prozess gilt es in Orte zu verpacken, in Meetings zu verpacken, sich also wirklich konstruktiv damit auseinanderzusetzen. Und wenn wir das, Anna, mal auf das transferieren, was wir im Arbeitskontext, in den Arbeitswelten erleben, was sind denn da deine Erfahrungen?
Dann sind wir davon noch ein ganzes Stück entfernt. Denn was wir häufig erleben, sind besagte Plakate an der Wand, ist eine unternehmensweite, ich nenne es schon fast Kampagne oder ein Projekt, was dann wie die Sau durchs Dorf getrieben wird. Wir machen jetzt Fehlerkultur oder wir haben uns jetzt Fehlerkultur auf die Fahne geschrieben, aufs Plakat geschrieben, ins Intranet, wohin auch immer. Und dann wird, als könnte man den Schalter umlegen, versucht, etwas zu etablieren, von jetzt auf gleich etwas vielleicht auch aufzuoktroyieren, was mit dem, was du gerade beschrieben hast, nicht viel zu tun hat. Denn manchmal sind wir dann nicht in einer vertrauensvollen, in einer psychologisch sicheren Umgebung, sondern es knackt an ganz anderen Stellen, vielleicht im Team oder im Unternehmen. Und wenn ich in diese unsichere Umgebung jetzt noch das Thema Fehlerkultur reingebe und überstülpe, dann kann ich davon ausgehen, so auch unsere Erfahrung, dass der Schuss absolut nach hinten losgeht. Weil es ist nicht authentisch. Die Menschen in diesem Team wissen, dass der Schuh an ganz anderen Stellen drückt, gegebenenfalls. Manchmal auch im Punkto, wie gehen wir mit Fehlern um? Ja, das kann sein. Nur es bräuchte erstmal einen Vertrauensaufbau, es bräuchte diese sicheren Besprechungsräume vorher etabliert, bevor ich dann sage, ich nehme mich diesem wirklich teilweise herausfordernden Themenfeld Fehler und Fehlerkultur an. Also es wird im Hauruck-Verfahren oftmals versucht, ein sehr wertvolles und wichtiges Thema innerhalb kürzester Zeit anzugehen. Und die Gleichung geht nicht auf.
Ich höre da viel Verordnung. Also die Verordnung, wir gucken jetzt ab jetzt anders auf Fehler und die Erwartungshaltung dahinter, dass das auch genau so umgesetzt wird. Was wäre denn ein Verfahren oder wie könnten wir denn das, wie können wir es etablieren? Was braucht es dafür? Wie viel Zeit braucht es dafür? Was für Prozesse braucht es dafür, solche Dinge in Anwendung zu bringen?
Ich bleibe mal bei dem Thema, wie viel Zeit braucht es dafür, mit einem ganz klaren, unspezifischen, es kommt darauf an. Also ich hatte es ja gerade schon angesprochen, wenn ich in einem Teamkontext unterwegs bin, in dem ich mich sehr sicher fühle, in dem ich mich gehört fühle, in dem mit Offenheit an Themen rangegangen wird, dann, jetzt so meine Hypothese, geht es relativ schnell, eine gute, was auch immer das bedeuten mag, Fehlerkultur zu etablieren. Also einen offenen Umgang, ein Lernen daran und dann ein nach vorne schauen. Weil die Grundgegebenheiten da sind. Wenn ich das nicht habe, dann geht es erstmal darum, vielleicht auch, mag jetzt komisch klingen in dem Zusammenhang, spielerisch damit umzugehen, sich ranzutasten, Team-Meetings, gemeinsame Räume dafür zu nutzen, sich diesem Thema zu nähern. Mal drauf zu gucken, wo stehen wir denn gerade? Was braucht es? Was waren die Highlights und die Challenges in der vergangenen Woche, im vergangenen Monat, um dieses Thema Offenheit und offenen Umgang mit einem Thema in die gelebte Praxis einzuführen? Und dann auch immer wieder die Reflexionsschleife zu nehmen, wie geht's uns denn damit? Passt dieses Vorgehen zu uns? Oder brauchen wir noch mal was anderes? Und wenn ja, was könnte es sein? Also es ist wirklich ein sehr kurzzyklisches und iteratives Vorgehen, wie ich finde.
Was Vertrauensräume aufbaut.
Auf jeden Fall.
Die dann gelebt werden.
Auf jeden Fall.
Wenn ich jetzt zuhöre, versuche ich gerade auch noch mal zu reflektieren, ob wir es in ein Tool fassen können oder in Tools insgesamt fassen können. Für mich ist es so, also ich gucke ja nur einfach auch viel auf moderne Formen von Zusammenarbeit, also im Rahmen eben, du hast eben auch schon gesagt, iterativen Prozessen, im Rahmen von agilen Formen von Zusammenarbeit. Und mir kommt dabei einfach auch das Scrum-Framework natürlich irgendwie in den Sinn, was vor allem ja auch genau darauf guckt, also etwas in den Sprints dann einfach auch ein Ergebnis zu produzieren, dieses Ergebnis zu betrachten und zu bewerten und dieses Meeting Ergebnisbewertung, also was haben wir in der vorgegebenen Zeit, die wir uns genommen haben, zusammen geschafft oder erschaffen. Das Meeting heißt Review und da gucken wir uns das Ergebnis an. Und zwar sehr wertfrei, wir gucken uns an, was ist in der Zeit passiert, die wir uns vorgenommen haben, daran zu arbeiten. Und da drauf aufgesetzt, gucken wir uns in einem zweiten Meeting an, wir nennen es Retrospektive. Wie haben wir zusammengearbeitet? Also wie ist dieses Ergebnis, was wir zusammen produziert haben, im Rahmen unserer Zusammenarbeit entstanden? Und war das gut? Oder was daran war gut und was war nicht gut daran? Und dann kommt genau das, was du eben auch formuliert hast, nämlich das Ausprobieren. Also was nehmen wir uns vor, im Rahmen unserer Zusammenarbeit zu verbessern, dass wir in der nächsten Iteration, also im nächsten Zyklus ausprobieren und gucken, ob das einen Einfluss auf unser Ergebnis hat oder auf eine verbesserte Zusammenarbeit. Und das nenne ich dann wiederum Reifegradentwicklung eines Teams und das ist, glaube ich, auch der Vertrauensraum. Wenn ich da hingucke und überlege, so im agilen Framework, wenn wir aber in unseren Workshops unterwegs sind, was sind denn dann die Themen für dich, an denen die Menschen meistens zwaggeln?
In Bezug auf Fehlerkultur?
In Bezug auf Fehlerkultur und damit ja ehrlicherweise auch, es kommen ja noch viel mehr Themen da rein. Also ich sage mal auch, die Anerkennung kommt dann ja rein. Also wie viel Trigger habe ich in meinem Eisberg oder was sind eigentlich, ja, vielleicht auch dieses ganze Thema Bedürfnisse?
Ja, es geht um das Thema Bedürfnisse. Es geht ganz häufig um das Thema, Stichwort Akzeptanz, gesehen und gehört werden. Und was ich mich häufig frage und was wir auch schon des Öfteren gespiegelt bekommen haben, gerade die Situation, es kommt jemand neu ins Team. Oder noch eine Ebene drüber, es kommt eine neue Führungskraft in ein Team. Ich erlebe ganz häufig, dass in den Anfangsmomenten die Chancen verpasst werden, etwas zu definieren, etwas zu formulieren, wie gehen wir mit Fehlern um, was ist mir wichtig, was erwarte ich von euch als Team, was habt ihr aber auch für Erwartungen und Wünsche an mich, wo sind die Bedürfnisse bei allen Beteiligten verortet und was ist unser gemeinsamer Kern, dass diese Arbeit, ich sehe dich schon mit den Augen rollen, ja, ich rede jetzt mal von einer idealen Welt, mein Gott, dass ich dieser Moment häufig nicht genommen wird und dann irgendwann nach den ersten Wochen, nach dem ersten Fehler, nach dem ersten Feedbackgespräch, dann sich auf einmal Unzufriedenheiten aufbauen, Verletzungen geschehen, Dinge vielleicht auch ausgesprochen werden, nicht nur gedacht werden, sondern auch ausgesprochen werden, die dann in der Konsequenz zu Konflikten führen, zu inneren Kündigungen führen, zu verstrittenen Teams führen und, wo ich mir denke, es könnte doch so einfach sein.
Ist gefährlich gerade. Du nennst Stichworte, die mich dazu bringen könnten, wieder jeden Rahmen zu sprengen. Und ich stelle gerade nochmal den Antrag, ob wir uns nicht auch mit Konflikttheorie nochmal beschäftigen.
Natürlich, gehört dazu.
Und da nochmal hinzugucken.
Ja, gehört dazu.
In einer der nächsten Folgen und nehme aber einfach erstmal diesen Punkt, bevor du in diese eskalierte Situation, also die Konflikte, die dann entstehen können, weil Bedürfnisse ja offensichtlich nicht gesehen worden sind, gehört habe. Das heißt also, jemand kommt neu oder neue Formen etablieren sich und ich habe daraus gehört, dass es erstmal total wichtig ist, sich über die Form, wie arbeiten wir zusammen, Gedanken zu machen. Und damit überhaupt erstmal etwas zu definieren, was Prinzipien von Zusammenarbeit wären. Also überhaupt erstmal zu klären, wie wollen wir denn grundsätzlich zusammenarbeiten? Nicht nur im Rahmen von Fehlerkultur, sondern möglicherweise im viel größeren Rahmen.
Du siehst mich nicken. Genau so ist es. Und für mich gibt es da mehrere Facetten. Das eine ist die Frage, wie wollen wir zusammenarbeiten? Und das andere, weil du auch den Eisberg angesprochen hast, geht dann eher auf die Bedürfnisebene. Was braucht jeder von uns, um möglichst, und da kannst du jetzt Adjektive nehmen, die, wie du möchtest, gut, zufrieden, nachhaltig, resilient, erfolgreich, lösungsorientiert, zukunftsgewandt und zu arbeiten und zusammenzuarbeiten. Und diese Definition und dieses Einchecken kann jede und jeder von uns bei sich selbst tun. Nächster Schritt, ich bringe es in den Abgleich. Mit meinem Team, mit meiner Führungskraft, in meiner Organisation.
Cool. So sollte es in der idealen Welt sein. Anna, einfach den Bogen zu spannen.
Du hast gerade auf die Uhr geguckt.
Ich habe so ein bisschen auf die Uhr geguckt, also auch, was wir uns so ein bisschen vorgenommen haben, so ein bisschen schlanker zu werden. Wenn wir einmal nochmal so kurz die Essentials zusammenfassen. Mhm. Also was sind die Dinge, auf die wir empfehlen zu gucken, wenn es um dieses große Thema Fehlerkultur geht? Mhm. Was sind die Empfehlungen? Wollen wir wechseln? Mhm. Fang an.
Redet drüber.
Nehmt euch Zeit.
Seid authentisch.
Macht in klaren Meetingstrukturen, in Regelmäßigkeit miteinander aus, was ihr besprechen wollt und habt einen klaren Themenfokus drauf. Was besprecht ihr? Ein Ergebnis oder die Zusammenarbeit?
Nichts ist in Stein gemeißelt.
Ich glaube, das musst du erklären. Also ich verstehe dich sofort.
Nichts ist in Stein gemeißelt, zielt nochmal darauf ab, probiert euch aus und guckt immer wieder drauf, passt dieses Vorgehen für uns, ja oder nein? Wenn ja, wunderbar, dann vertiefen wir es. Wenn nein, was braucht es anders? Was brauchen wir anders?
Also auch auf der Ebene schon den Fehler einzuziehen und zu sagen, was müssen wir verändern? Und damit braucht es für mich als letzten Faktor Mut und die Tools, die passen, um Lust darauf zu machen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Möglicherweise als letzten Punkt auch von meiner Seite Anerkennung. Anerkennung, das mit sich selbst beschäftigen, Qualität und Produktivität steigen werden.
Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen.
Sind wir fertig?
Dann sind wir fertig.
Dann?
Tschüss. Das ist so unser neues Ding, ne? So, ja, okay, tschö.
Tschö. Ja, und das Ganze vielleicht nochmal mit drei Sätzen garniert. Also, ja, schöne.
Das war's und tschüss. Sind sogar vier Worte nur.
Okay, ich höre schon auf zu quatschen. Wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut.
Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Wenn heute schon morgen wäre.